Der Leibpsychiater zur Aufnahme, bitte. Der Leibpsychiater, bitte.
Letzte Woche habe ich euch über die Symptome einer akuten Psychose erzählt. Da habe ich so zusammengetragen, was ich aus Büchern und Fachzeitschriften und natürlich aus der klinischen Erfahrung heraus kenne. Und heute erzählt uns eine Betroffene, eine ehemalige Patientin, wie sie es wirklich selbst erlebt hat. Keine Patientin von mir, das wäre auch gar nicht so gut, so einen Behandlungsauftrag, eine psychiatrische Behandlung mit so einem Podcast zu verbinden, sondern eine Bekannte aus meinem privaten Umfeld, die vor vielen Jahren mal selbst eine akute Psychose erlitten hat. Die hat die letzte Folge gehört und hat mir dann geschrieben: Hallo Philipp, wenn du möchtest, können wir über deinen letzten Podcast sprechen. Da habe ich sofort Ja gesagt und sie war auch einverstanden, dass wir das aufnehmen und dass wir das in dieser Folge heute bringen. Ich nenne keinen Namen und ich habe auch eine ganze Menge aus dem Gespräch rausgeschnitten. Wenn irgendwelche konkrete Personen oder Ortsnamen genannt wurden, einfach um sicherzugehen, dass wir sie da ausreichend schützen. Was ihr jetzt hört, ist auf jeden Fall ein authentischer Erfahrungsbericht, wie eine psychotische Symptomatik anfangen kann, wie sie sich entwickelt und wie sich das für die Betroffene anfühlen kann. Wenn ihr das ein bisschen besser verstehen wollt und ein bisschen einordnen können wollt, worüber wir da gleich sprechen, dann würde ich euch empfehlen, erstmal die vorangegangene Folge dieses Podcasts zu hören. Das war die Folge Nummer 15, Psychose. Da habe ich auch schon gesagt, dass eine psychotische Symptomatik bei verschiedenen Erkrankungen auftreten kann. Also die Psychose selbst ist keine definierte Krankheit sozusagen. Der Begriff sagt nichts über die zugrunde liegende Störung aus, sondern eine Psychose ist eine Gruppe von Symptomen. Ein Symptomenkomplex oder ein Syndrom, das bei unterschiedlichen psychischen Störungen auftreten kann. Zum Beispiel nach Drogenkonsum oder im Rahmen einer sogenannten Schizophrenie oder im Rahmen einer organischen Gehirnerkrankung. Bei der ehemaligen Patientin, die ihr jetzt gleich hört, war die zugrunde liegende Erkrankung, soweit ich weiß, eine sogenannte schizoaffektive Störung. Das ist eine Störung, bei der sowohl wahnhafte als auch affektive, also zum Beispiel depressive Symptome in derselben Krankheitsepisode auftreten. Der Begriff Schizo kommt aus dem Altgriechischen, das steht für Spalten oder Gespalten. Das kann man leicht falsch verstehen. Das bedeutet nicht eine gespaltene Persönlichkeit, so in dem Sinne, dass man da jetzt verschiedene Persönlichkeiten in sich hätte oder so, sondern wenn man das vom Wortsinn her verstehen will, dann eher so, dass da so eine Spaltung zwischen der Person oder dem Erleben der Person und der Realität, also der äußeren Umwelt, auftritt. Eine psychische Störung, die sehr ernst ist, wie ihr gleich hört, die sich aber vollständig zurückbilden kann und das in den meisten Fällen auch tut. Also die meisten Patienten mit einer schizoaffektiven Störung zeigen dann eine vollständige Remission, das heißt, sie werden zum Glück wieder gesund. Ich habe die Diagnose hier natürlich nicht gestellt, kann ich auch gar nicht. Sie war und ist ja nicht meine Patientin, aber passt gut zusammen mit dem, was sie uns jetzt erzählt. Jetzt also zu dem Erfahrungsbericht. Los geht's.
Ja, was kann ich dazu erzählen? Ich habe leider selber damit Erfahrung machen müssen und wie sich das anfühlt. Und ich habe mich auf jeden Fall auch angesprochen gefühlt von deiner Folge und habe gedacht, vielleicht kann ich irgendwas beitragen, wie sich das anfühlt oder vielleicht versuchen zu erklären, wie kommt man da hin, wie kommt man da raus.
Ich habe ja versucht, es anhand von so ein paar Alltagsbeispielen zu erzählen. Dir ist vielleicht aufgefallen, dass eins von den Beispielen kam auch mal von dir. Du hast mir irgendwann mal erzählt, dass du in der U-Bahn gesessen hast und diese ganzen Stimmen dich so überfordert haben. Das habe ich, wie du gemerkt hast, wahrscheinlich in dem Podcast verwendet.
Ja, kann ich ruhig erzählen. Also genau da habe ich auch dran gedacht und dachte, na, ob das jetzt von mir sein könnte.
Ja, genau.
Genau, das war, also wenn man in einem psychotischen Zustand ist, würde ich behaupten, dass das ganz häufig auftritt, dass man eben diesen Filter, du hast das glaube ich auch, das Wort Filter benutzt, dass man den halt nicht mehr hat. Und dass am Anfang meistens bei mir das sich so anfühlt wie, wow, ich nehme sehr viel wahr, so vielleicht wie auf Droge. So stelle ich mir das vor, dass man dann so extrem viele Wahrnehmungen hat von der Umgebung. Und am Anfang denkt man dann vielleicht, ich habe eine besondere Fähigkeit, ich kann extrem viel wahrnehmen. Und irgendwann wird es aber so viel, dass es einen total überfordert und man auch nicht mehr fokussieren kann. Ich glaube, das ist total wichtig, dass man halt eben genau diesen Fokus verliert. Ja, und einfach überwältigt ist von dem, was man alles hören und sehen und riechen kann. Also es sind so, die ganzen Sinnesorgane sind auf offen geschaltet und man kann einfach nicht mehr sagen, das ist jetzt das, worauf ich mich konzentriere.
Du hast jetzt von Filter und von Fokus gesprochen. Und wenn ich das so höre, dann merke ich, dass das zwei zentrale psychische Funktionen sind, die wir im gesunden Zustand zur Verfügung haben, die wir ja gar nicht uns so bewusst machen. Das heißt, wir sind normalerweise in der Lage, auch wenn wir ganz viele Sinneseindrücke haben, zum Beispiel in der U-Bahn, wenn 30 Leute um einen rumsitzen und alle reden oder bewegen sich oder machen irgendwas, dass dann unser Gehirn, unser Geist irgendwie in der Lage ist, das auszublenden, was gerade nicht wichtig ist und sich zu fokussieren auf das, was gerade wichtig ist. Und diese zentralen psychischen Funktionen sind dann irgendwie beeinträchtigt.
Ja, genau so würde ich das auch verstehen, ja.
Das führt dann dazu, dass man alles hört, was man akustisch vielleicht sonst auch hört, aber dann eben auch alles ankommt.
Gleich laut, würde ich sagen, ne? Also es ist nicht so, dass du hörst den Menschen, der in der hintersten Ecke seine Musik hört, vielleicht für andere auch eher leise, aber du hörst sogar die Musik, die er hört. Und dann redet ein Pärchen neben dir rechts und links hinter dir redet noch eine Frau übers Telefon mit irgendjemandem und du hörst das alles ungefähr gleich laut und du hast überhaupt keine Wahl, was du hören willst oder nicht, sondern es ist einfach so ungefiltert, kommt das bei dir im Hirn an. Und manchmal sucht man sich dann in einem psychotischen Zustand auf jeden Fall irgendwas raus, wo man vielleicht das dann, ja, wie du es auch schon beschrieben hast, so magisch verknüpft oder denkt, das ist jetzt gar nicht nur für den bestimmt, sondern es soll auch zu mir sprechen.
Ja, also du hast vorhin gesagt, erstmal denkt man vielleicht, es ist irgendwie was Besonderes, ich habe eine besondere Fähigkeit und dann wird es aber so, wie du jetzt hast du gesagt, dass man diese vielen Informationen dann verknüpft und meint, daraus irgendwelche Schlüsse zu ziehen?
Ja, also das war bei mir am Anfang meistens noch nicht so der Fall, sondern erstmal nur, dass man überfordert ist mit diesen ganzen Eindrücken. Aber dieses, dass man dann Dinge auf sich bezieht, das ist dann auch schon immer noch ein späterer Moment, sage ich mal, in der psychotischen Phase.
Also erstmal kann sich ja erstmal gut anfühlen. Oh, ich kann jetzt ganz viel hören und ganz viel wahrnehmen und das ist positiv.
Ja, nee, so kann es am Anfang
auch sein. So kann es sein. Und genau. Dann wird es zu einer Überforderung, dann ist es nicht mehr angenehm, weil das einfach zu viel ist und man das gar nicht mehr verarbeiten kann.
Ja.
Und dann kann es dazu kommen, dass man das dann verknüpft und...
Ja, dass man das dann irgendwie für sich besonders bedeutend macht. Also...
dass man es auf sich bezieht und den Eindruck hat, das betrifft alles mich und das soll mir was sagen.
Genau. Es ist manchmal wie so ein gradueller Weg für mich gewesen in einen psychotischen Zustand. Und dann fließt das so über, bis man an dem Punkt kommt, wo es einem richtig, richtig schlecht geht, wo man denkt, alles dreht sich vielleicht nur noch um mich oder... Vieles hat eine Bedeutung in der Umwelt und was Leute sagen, wollen sie mir was Besonderes sagen.
Gut nachvollziehbar, wie du das beschrieben hast. Auch, dass das so in verschiedenen Stufen oder Phasen kommt. Aus der Klinik kenne ich natürlich dann eher so die spätere Phase. Ich glaube, so am Anfang, wenn man erstmal diese Wahrnehmung hat und die Filter so versagen, dann geht man noch nicht in die Klinik. Wenn die Patienten dann bei uns in der Klinik sind, in einer akuten Psychose, dann ist es, glaube ich, schon in einem fortgeschrittenen Stadium.
Wenn man ja sehr viele Warnzeichen sozusagen missachtet, dann passiert das, dass es halt immer schlimmer wird. Hätte ich früher mir Hilfe geholt, hätte ich früher gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss aus meinem Alltag erstmal rausgenommen werden, dann hätte das vielleicht wäre ich dann nie in diese Phase gekommen. Das weiß ich nicht, aber das erste Mal, dass ich so eine psychotische Phase hatte, war auf jeden Fall so die Spitze oder das Ende von einer schweren depressiven Phase. Aber ich war in so einem Lebensabschnitt, wo ich nicht so gerne Hilfe annehmen wollte und nicht raus wollte aus meinem Beruf. Und das für mich so wie so ein, naja, ich schaff das schon, also noch so ein Durchhalten war. Und dann, bis ich das Gefühl hatte, oder ich habe das ja auch nicht selber erkannt, dass das jetzt psychotische Symptome sind, das kann ich jetzt so retrospektiv so benennen und sagen.
In dem Moment, ne, kann man das erstmal nicht benennen, ne?
Nein, genau. Also das ist, bei mir waren auch ganz oft dann durch die Depressionen sozusagen gefärbt, auch ganz oft eher so diese ganz übertriebenen Schuldgefühle vorrangig und auch ganz viel Ängste, übertriebene Ängste. Das hat mich auch an eine von deinen Patientinnen erinnert, wo die Einweisung, glaube ich, Diagnose Angstzustände oder irgendwie
ja,
sowas
war. Ja, die zweite, von der ich in der Folge gesprochen
habe. Genau, und das
hab,
dann, ich hatte zwar überhaupt nicht so dieses mit diesem, die Nachbarn hören mich ab oder sowas, aber
ah, sowas hattest du nicht. Also nee. So eine Warnsymptome, also das ist ja so eine Art Verfolgungswahn auch. Ne?
Hatte ich aber auch bei der ersten Episode auch. Aber da kamen noch so Sachen hinzu. Ich war im Ausland, wo mir eingeredet worden ist, das wird dir gut tun, Sonne, gesundes Essen und so weiter und du wirst wieder auf die Beine kommen. Ich wollte da eigentlich gar nicht mehr hin, weil ich merkte, mir ging es eigentlich schon schlecht genug. Ich war schon so depressiv, dass das jetzt für mich nicht noch nötig gewesen wäre, so eine Reise auf mich zu nehmen. Oder ich fand das eigentlich zu viel. Und da bin ich dann bei irgendwelchen Verwandten von einer Freundin gelandet. Und die haben mir einen Tee gemacht. Und auf diesen Tee hin, der mich beruhigen sollte, dass ich endlich mal schlafe. Also ganz viel hat auch mit Schlafentzug zu tun gehabt. Ja, so Einschlafgrübeln, und auch dann sehr frühes Erwachen, also in den frühen Morgenstunden 4, 5 immer schon wach liegend und grübeln über meine ganzen Umstände. Also ich konnte einfach überhaupt nicht mehr abschalten. Und das war dann auch mit dem Zeitzonenwechsel ins Ausland wahrscheinlich nochmal. Also kamen viele Faktoren zusammen, glaube ich.
Kann man sich ja vorstellen, die Psyche ist sowieso schon überlastet. Dann kommt noch ein Wechsel der Umgebung, Wechsel der Zeitzone und so weiter dazu. Und dann ist man noch mehr überfordert. Lass uns nochmal versuchen, die Symptome so ein bisschen zu sortieren. Das eine, das hast du ja eindrücklich erzählt, ist diese Reizüberflutung, kann ich das so nennen?
Ja.
Durch Ausfall von Filter und Fokussierungsmöglichkeit.
Ja.
Dann beginnt so etwas, das alles auf sich zu beziehen und dem so eine gewisse Bedeutung beizumessen, die es real, kann man sagen, nicht hat.
Nicht gut.
Das ist ja so eine, das nennt man Wahn, ne? Das ist
ja
das ist so eine Wahnsymptomatik. Diese Schuldgefühle, von der du sprichst, das und die Ängste, das kann auch wahnhaft werden. Also so einen richtigen Schuldwahn gibt es, ne? Dass man meint, plötzlich an allem schuld zu sein und irgendwie so alles auf sich nimmt und so. Und wir haben noch nicht gesprochen über Halluzinationen. Hast du sowas auch mal gehabt?
Also für mich war das in dem Moment des Erlebens, war das alles Realität. Aber ich kann mir vorstellen, dass jemand von außen gesagt hätte, hey, du halluzinierst doch. Also es gab zum Beispiel auch so eine Szene dann bei dieser Freundin, schlaflose Nacht wieder von mir, wo ich wahrscheinlich eher so, vielleicht auch ein luzider Traum oder also so halb wach, halb schlafend war und das Gefühl hatte, es ist ein Einbrecher im Haus Und der hat so einen Pointer, also richtig so mit einem Rotlichtpunkt sozusagen im Zimmer, den ich gesehen habe.
Den hast du optisch wahrgenommen?
Den habe ich so wahrgenommen.
Ja, das
könnte. Und ich konnte das im Nachhinein, also die Freundin habe ich dann natürlich geweckt und sie meinte, nee, da ist niemand. Und ich glaube, das war auf jeden Fall schon ein Punkt, wo ich sagen würde, das war eine Halluzination.
Das klingt so, als könnte eine gewesen sein. Und die Verarbeitung wäre dann auch wieder wahnhaft in dem Sinne, hier ist jemand und der
verfolgt mich.
Verfolgt dich.
Ja, also ich hatte da zu dem Zeitpunkt dann auch auf jeden Fall schon Verfolgungswahn.
Also das ist dann tatsächlich so das Vollbild, mit den Reizen nicht mehr umgehen können, vermeintliche Sinneseindrücke, in dem Fall optische, viele hören ja auch Stimmen, das hast du jetzt nicht beschrieben.
Nee.
Und dann diese wahnhafte Verarbeitung. Hast du mal das in so einer Ausprägung gehabt, so wahnhaft, dass du sozusagen ein ganz völlig neues Weltkonstrukt entwickelt hast, dass du jetzt alles, die ganze Welt in irgendein Warnsystem eingeordnet hast?
Also damals, bei dieser ersten Episode, ja, würde ich das so sehen. Also da kamen noch mehr scheinbare Erlebnisse von mir hinzu, dass dieser Onkel von der Freundin hat mich mit auf so eine Farm genommen, da haben wir irgendwie Säcke voll weißen Pulver hin und her gefrachtet, Hühnerfutter oder sowas. Und das war in den Bergen, also im Nirgendwo, sage ich mal. Und ich hatte da schon so eine Awareness, würde man jetzt sagen. So eine gesteigerte Aufmerksamkeit, da ist irgendwas im Busch. Und ich habe das in dem Moment so empfunden, das war bestimmt kein Hühnerfutter, das war auch nicht Zufall, da waren gar keine Hühner. Das war Kokain. Und wir hätten da die säckeweise Kokain irgendwo, und er hat mich, weil ich einfach gesagt habe, ich kann auch helfen, das so hin und her zu tragen, habe ich das gemacht. So. Und der Tee, den er mir gekocht hat, da waren halt auch Marihuana-Blätter drin. Und deswegen
waren da wirklich drin?
Das habe ich gesehen. Okay. Das weiß ich nicht. Das ist halt auch alles sowas, was man im Nachhinein, wenn man bedenkt, wie schlecht es mir zu dem Zeitpunkt ging, kann ich das jetzt also nicht mehr sagen, war das wirklich so? Oder war das eine Einbildung,
aber das
eine
ist Halluzination? Ja, das ist ja spannend, denn jetzt wird es ja wirklich schwierig, das zu unterscheiden. Das waren immerhin Säcke mit weißem Pulver.
Ja.
Da kriegt ja jetzt jeder die Fantasie.
Was ist das? War auch nicht so total abstrus, aber auch nicht vielleicht wirklich realistisch.
Wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie Kokain transportiert wird, wahrscheinlich nicht in großen Säcken, sondern eher so in kleinen Päckchen, stelle ich mir vor. Also wir können annehmen, es war vermutlich kein Kokain.
Ja.
Also gar nicht so leicht jetzt sogar als Zuhörer zu unterscheiden zwischen Realität und Wahn. Und so kann man es sich ja vielleicht auch vorstellen, im Inneren erleben, denn für dich war es überhaupt nicht mehr zu unterscheiden, waren ja auch keine Hühner da, also muss es Kokain sein.
Ja, also ich fand das erstmal suspekt in dem Moment, und aus meiner Wahrnehmung war es dann aber immer mehr wie so ein System, die sind in der Kokain, also damals habe ich Angst bekommen, das Gefühl gehabt, man hat mich unter Drogen gesetzt, und danach konnte ich gar nicht mehr schlafen. Und die Angst nahm so rasant zu, dass sich dieser Wahn daraus entwickelt hat. Man fühlt sich halt so bedroht. Ich habe mich wirklich so gefühlt, das ist eine Familie, die hat was mit Kokainhandel zu tun. Und ich habe das jetzt gesehen und ich habe die entlarvt. Und ich darf aber mit niemandem darüber sprechen, weil sonst mache ich mich irgendwie angreifbar. Und deswegen habe ich auch dann kurz darauf diesen Traum oder diese Wahrnehmung gehabt, da ist jemand zu uns eingebrochen und der sucht mich jetzt mit diesem Gewehr und pointet auf mich. Also das war danach. Und das ist alles, also das hat sich dann so dramatisch, und das war innerhalb weniger Tage sozusagen verschlechtert, dieser Zustand.
Jetzt kriegen wir richtig so einen Eindruck davon, wie so ein Wahnkonstrukt aussieht. Dann passt das alles zusammen und das scheint total Sinn zu ergeben.
Ja.
Wenn jetzt jemand gekommen wäre und gesagt hätte, hat ja auch die Freundin gesagt, da ist kein Laserpointer, hier ist keiner. Wenn jetzt jemand die erklärt hat, das war aber Hühnerfutter Und das war auch kein Marihuana-Blatt. Außerdem Marihuana-Blatt im heißen Wasser glaube ich auch nicht, dass das überhaupt THC oder irgendwas freisetzt. Ne? Also wahrscheinlich, das ist alles ganz harmlos. Hättest du nicht geglaubt, hättest du nicht annehmen können wahrscheinlich.
Nee, nicht mehr in dem Moment, in dem ich da in dieser Angst war. Die Angst war total lähmend für mich. Und ich hatte Angst um mein Leben und ich hatte Angst um meine Familie. Also innerhalb weniger Tage hat sich das so krass verselbstständigt, dass die Freundin auch gemerkt hat, okay, dir geht's wirklich schlecht.
Eine Frage wollte ich dir noch stellen. Ich habe ja auch in der letzten Folge als Beispiel so überwältige Ideen, magisches Denken genannt. Hast du sowas auch mal erlebt? Hast du dazu ein Beispiel oder ist das nicht bei dir nicht aufgetreten?
Nee, also dass ich jetzt so Dinge beeinflussen könnte oder so, meinst du?
Zum Beispiel, ja. Das wäre ja auch schon wieder so etwas wie Gedankenausbreitung oder Gedankeneingebung, das nee, Gefühl, dann, gesteuert zu werden oder so.
Das hatte ich nicht, also dass ich so das Gefühl hatte, dass mich jemand fremd steuert oder das hatte ich alles nicht. Aber was von diesen psychotischen Denkstörungen ich hatte, war auf jeden Fall so eine ganz krasse Verwirrtheit. Also ich konnte keinen Satz mehr mit rotem Faden zu Ende bringen. Und das war auch das, was die sozusagen in der Klinik bemerkt haben, dass die Gedankenentzerrung oder die Gedankenflucht, die man dann hat, die Zerrissenheit in den Gedanken und auch einfach so manchmal ganz komische Satzkonstruktionen, die einfach keinen Sinn mehr ergeben, weil man so sprunghaft in den Gedanken ist, dass man das einfach nicht mehr natürlich rüberbringen kann, dass der Hörer oder der Gegenüber das einfach nicht mehr versteht.
Du hast gerade schon gesagt, das nennt man eine Denkstörung und dann unterscheiden wir in Störung des formalen Denkens und des inhaltlichen Denkens, aber die sind jetzt nicht mehr da.
Nein.
Das ist komplett remittiert, im Fachausdruck gesagt, aber es du erinnerst dich gut daran.
Ja, kann mich sehr gut daran erinnern.
Und das hast du auch da schon bemerkt. Es ist dir selber aufgefallen, dass dein Denken nicht mehr richtig funktioniert.
Ja, und ich glaube, das ist für jemanden, der sonst auch auf sein Denken angewiesen ist, wie so ein Bug im System. Also wie so ein Fehler im Programm, ne? Dass man merkt, so, es läuft nicht mehr rund.
Das hast du selber gemerkt. Diese Wahnvorstellungen, die können ja so stark werden, dass die selber dran glauben, dass die gar nicht merken, dass sie krank sind, dass sie der Überzeugung sind, sie sind total gesund und zwar sie sind die Einzigen, die klar denken können. So war das dann bei dir nicht?
Ich würde sagen, bei der ersten Episode war das so, dass ich das nicht selber erkannt habe, dass das Wahn ist wahrscheinlich und nicht Realität. Und in den nachfolgenden Episoden habe ich häufig, manchmal auch leider wieder zu spät, gemerkt, dass sich diese formalen Denkstörungen entwickeln, sich langsam entwickeln, schlimmer werden. Und dann habe ich aber immer eigentlich die Reißleine gezogen.
Sag mal, jetzt hast du mir das alles erzählt und das war ja ganz schön intensiv. Wie geht's dir jetzt damit?
Ich merke, dass das trotz... jetzt gar nicht sagen, wie viele Jahre das sind, aber über 10 Jahre auf jeden Fall ist das her. Ich merke, dass es verunsichert mich, also dass ich sowas erleben musste. Ich merke auch, dass diese Phase, das Emotionale, also was man empfunden hat in dem Moment, diese ganze Angst, die ist ja in einen so reingebrannt. Also das hat mich sehr viel Arbeit gekostet, um darüber hinwegzukommen. Und ich merke das jetzt.
Wenn du es so erzählst, dann hat es immer noch eine gewisse bedrohliche Erinnerung, kann man es so sagen?
Ja, also ich merke einfach, innerlich bin ich so aufgewühlt.
Das bedeutet, es ist schon eine Erfahrung, die dein Leben verändert hat.
Ja, ganz sicher, nachhaltig.
Vielen Dank für diesen sehr spannenden Erfahrungsbericht.
Gerne.
Dieser Podcast wird produziert von Karlsbridge.